Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Ganz besiegt ist sie noch nicht, die Terrorbewegung Islamischer Staat. Aber aus etlichen Regionen konnte sie inzwischen zurückgedrängt werden. So auch aus der Ninive-Ebene im Nordirak, wo im Sommer 2014 Hunderttausende Christen von den Terroristen brutal vertrieben wurden. Dürfen die Christen nun auf eine Heimkehr hoffen, angesichts tausender zerstörter Wohnhäuser? Darüber spricht Tobias Lehner heute mit Karin Maria Fenbert, der Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, die im Sommer 2017 Irak und auch das syrische Aleppo besucht hat.
Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Weitblick. Im August 2014 brach über die Christen im Irak die Hölle herein. Die Truppen des sogenannten Islamischen Staates rückten immer weiter auf die Dörfer der Ninive-Ebene vor. Über 120.000 Christen mussten über Nacht fliehen. Obdach und Bleibe fanden sie im kurdischen Teil des Irak, rund um die Stadt Erbil. Heute, 3 Jahre später, der IS und seine Helfershelfer scheinen weitgehend zurückgedrängt, militärisch zumindest. Viele Christen haben jetzt nur einen Wunsch, wieder zurück nach Hause. Das weltweite päpstliche Hilfswerk Kirche in Not unterstützt sie dabei. Unterstützung brauchen auch weiterhin die Christen im syrischen Aleppo. Auch wenn in der Stadt nicht mehr unmittelbar gekämpft wird, der Krieg geht weiter, schon in sein 6. Jahr. Wie es den Christen in Syrien und im Irak geht, davon konnte sich die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fenbert, bei einer Reise ein Bild machen. Mit ihr spreche ich heute über ihre Erfahrungen aus erster Hand. Herzlich willkommen, Frau Fenbert.
Grüß Gott, Herr Lehner.
Frau Fenbert, Sie waren im August 2017 im Nahen Osten. Ich kann mir vorstellen, das war nicht nur aufgrund der Temperaturen eine sehr heiße Mission.
In der Tat, in Aleppo hatten wir in den Tagen 43 Grad. Im Nordirak waren es außergewöhnliche 50 Grad. Das ist auch für den Irak nicht normal. Leute, die vom Staat her ihren Lohn erhalten, die bekommen an Tagen, wo die Quecksilbersäule auf 50 Grad steigt, arbeitsfrei.
Okay. Also Sie haben ausgehalten?
Wir haben ausgehalten.
Sie haben es angesprochen, Aleppo und Irak waren beides Ziele. Wo waren Sie überall? Können Sie uns was über Ihre Reiseroute sagen?
Ja, wir sind über den Libanon zunächst nach Syrien gereist bis Aleppo, anschließend über Beirut nach Erbil zurückgeflogen in den Nordirak und haben von Erbil aus jeweils an 2 Tagen die Ninive-Ebene bereist. Einmal waren wir in Tels Kuf, in Bad Laya und am 2. Tag in Karakosch. Karakosch ist sowas wie die Hauptstadt der Christen in der Ninive-Ebene. Ansonsten, Sie haben es angesprochen, eine heiße Reise. Ja, auch in anderer Hinsicht. Ich war das letzte Mal im Januar 2017 in Aleppo und mir ist diesmal auf unserer Reiseroute aufgefallen, zum einen konnten wir Hubschrauber sehen der Regierungstruppen unweit der Hauptpassierstraße, so ungefähr 40, 50 Kilometer von Aleppo entfernt. Mit anderen Worten, die Rebellen waren nicht weit. Außerdem, das ist mir im Januar auch nicht aufgefallen, dass an manchen Checkpoints, durch die man durch muss auf dem Weg nach Aleppo, in unmittelbarer Nähe zu diesen Checkpoints in Gebäuden Panzer standen. Kurz vor Aleppo haben wir einen ganz kleinen Konvoi von russischem Militär überholt. Also solche Sachen habe ich im Januar nicht zu sehen bekommen. Aleppo selber scheint noch friedlicher geworden zu sein seit Januar 2017. Allerdings heißt das nicht, dass man nicht nächtliches Bombardement hören würde. Spätestens um 12 Uhr Manchmal habe ich auch schon mal was um 5:30 gehört abends. Ging das Bombardement los. Unsere Gesprächsteilnehmer in Aleppo haben uns gesagt, ungefähr einen Kilometer vor Aleppo würden die Kämpfe stattfinden. Und ich erinnere mich an meine zweite Nacht, war es, glaube ich, gegen 12:30, aber minutenlanges Bombardement zu hören. So heftig habe ich es im Januar nicht wahrgenommen. Aber die Stadt selber, Aleppo, schien seit Januar noch viel mehr aufgeblüht zu sein. Das Leben zumindest im Westteil der Stadt scheint sich relativ normalisiert zu haben. Leute, die weniger betroffen sind mit beschädigten Wohnungen und Häusern, da hatte man den Eindruck, als hätte es da nie Krieg gegeben. Aber natürlich ist das nur die eine Seite der Medaille. Der Ostteil der Stadt ist schwer zerstört. Da wird der Wiederaufbau sicher auch noch lange dauern, weil es vermutlich schwer ist, diese Häuser überhaupt von der Statik her wieder bewohnbar zu machen.
Also ein sehr zweigeteiltes Bild, der Krieg nur wenige Kilometer weg. Das heißt, der Krieg in Syrien ist heiß, auch wenn wir nichts mehr oder nur wenig in den Nachrichten davon hören. Sie haben es angesprochen, eine Veränderung Richtung Normalität. Mit wem haben Sie in Aleppo gesprochen und was sagen diese Gesprächspartner? Gibt es Hoffnung? Wie ist die Situation? Wie schätzen die Sie ein?
Ja, wir haben unter anderem mit 5 Bischöfen und 2 Vertretern noch anderer christlicher Konfessionen gesprochen. Hauptziel bei diesem Gespräch waren Verhandlungen, dass gemeinsame Standards für Stipendien eingeführt werden. Man muss immer bedenken, dass sich überhaupt diese Bischöfe zusammensetzen, ähnlich wie im Januar. Das ist schon eigentlich ein besonderes Ereignis für Aleppo. Denn früher waren die Konfessionen weit voneinander entfernt und haben sich berufen auf in der Vergangenheit zurückliegende Konflikte untereinander. Und jetzt werden sie durch diese Lage geeint und auch ein bisschen dazu gezwungen, zusammenzuarbeiten. Was es Positives zu melden gibt, uns wurde berichtet, in der ersten Hälfte 2016 lebten in Aleppo circa noch 19.000 Christen. Mittlerweile sind es wieder 35.000 Christen. Diese Zahl erscheint uns auch glaubwürdig, weil sich 35.000 Christen mit unserem Projekt A Drop of Milk deckt. Was allerdings nicht ganz klar ist, kommen diese Christen wirklich zurück und wollen da bleiben, weil sie gesehen haben, Aleppo selber, die Stadt ist sicherer und anderswo ist es ihnen nicht gut gegangen. Oder kommen sie zurück, weil sie vielleicht nur ihre Wohnung oder ihr Haus verkaufen wollen und sich dann wieder von dannen machen. Deswegen wird auch versucht, ein Projekt aufzulegen mit dem Titel Welcome Back Projekt, um den Leuten einen Anreiz zu geben, wiederzukommen mit Perspektiven. Allerdings laufen da erst die grundlegendsten Arbeiten, sodass ich dazu noch nicht weiter ins Detail gehen kann. Aber da arbeiten die Bischöfe zusammen mit verschiedenen Ordensleuten in der Stadt und wir sind auch daran beteiligt.
Sie haben ja schon das Stichwort gebracht, ein Drop of Milk als ein wichtiges Versorgungsprojekt. Können Sie es vielleicht noch mal zusammenfassen? Was sind die Schwerpunkte der Hilfe für die Christen in Aleppo?
Ja, in Aleppo wohnen ja nicht nur Einwohner, die sowieso in diese Stadt gehören, sondern auch Vertriebene. Zum Teil Vertriebene in der eigenen Stadt, zum Teil aber auch Vertriebene von anderswoher in Syrien. Und denen fehlt es natürlich an allem, denn da noch nicht genügend Strom da ist. Aleppo ist am schlechtesten versorgt, was Strom angeht, schlechter als Damaskus und Homs. Deswegen sind auch noch nicht so viele Arbeitsplätze da, also bezahlte Arbeitsplätze. Und deswegen brauchen sie Unterstützung mit Nahrungsmittelpaketen, Unterstützung, um Strom über Generatoren sich einkaufen zu können, Stipendien, um zur Schule gehen zu können oder zur Uni. Und in dieser Beziehung hilft Kirchennot weiterhin, natürlich auch weiterhin ein Thema, die Medikamentenversorgung. Denn es gibt ja immer noch diesen Stopp von Lieferungen aus dem Ausland, sodass die Bevölkerung auf die einheimische Pharmaindustrie angewiesen ist und die Medikamente viel zu teuer sind.
Können die christlichen Flüchtlinge aus der Ninive-Ebene jetzt in ihre Heimat zurückkehren? Im Prinzip ja, sagt die päpstliche Stiftung Kirche in Not, aber dazu müssen Strukturen geschaffen werden, die diese Rückkehr auf ein dauerhaftes Fundament stellen. Es müssen Wohnhäuser wiedererrichtet werden, Schulen, Straßen, die ganze Infrastruktur. Aber ist das möglich? Kirche Not engagiert sich dort sehr stark. Und was dort vorangeht, verrät uns heute die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fennbert.
Ein Thema, das beide Regionen, denen sie waren, Syrien und den Irak, eint, ist ja der Kampf gegen den IS. Nun gab es Berichte, schon sehr euphorisch, der IS ist besiegt. Ist das tatsächlich so? Was haben die Gesprächspartner in beiden Ländern Ihnen gesagt?
Das war jetzt nicht unser Thema, weder in Aleppo noch im Nordirak. Allerdings denke ich, ist Mosul noch nicht besiegt und Raqqa ist noch nicht besiegt. Ich habe eine Ordensfrau, eine sehr bekannte Ordensfrau in Syrien gefragt, Ani Demerian, die sehr viel für die Vertriebenen tut, in Homs, in Damaskus und in Aleppo, und habe sie gefragt, wie es dem Ehepaar geht, das ich im Januar in Aleppo getroffen habe. Die beiden kamen aus Raqqa. Der Mann wurde ja schwer gefoltert. Und es ist ein Wunder, dass sie überhaupt aus Raqqa fliehen konnten. Aber sie wussten schon im Januar nichts von ihren Kindern. Und obwohl es Kämpfe um Raqqa gibt, diese Stadt dem IS zu entreißen, hat dieses Ehepaar bis August 2017 jedenfalls noch nichts von ihren beiden Kindern gehört, die beide die letzte Meldungen, die es gibt, in Raqqa gewesen sind. Und Mosul ist sicherlich auch noch nicht absolut extremistenfrei, ganz im Gegenteil. Wir wollten eigentlich auch nach Mosul reisen, aber das ist uns leider nicht gelungen.
Was gab es da für Gründe, warum es nicht gelungen ist? Zu gefährlich? Noch Kämpfe? Oder was war los?
Man braucht eine Genehmigung, um überhaupt die Kontrollposten passieren zu können. Und diese Bedingungen für eine Genehmigung haben sich in den letzten Tagen gerade verschärft. Soweit ich das verstanden habe, ist der Hintergrund dieser Verschärfung wohl dieses Unabhängigkeitsreferendum der Kurden, das am 25. September 2017 stattfinden soll. Und die Kurden möchten es vermeiden, dass es irgendwelche negative Berichterstattung geben könnte, was dieses Referendum gefährden könnte. Und deswegen ist man wohl sehr vorsichtig und zurückhaltend mittlerweile, um Genehmigungen zu geben, dass man in die Stadt einreisen kann.
Können Sie vielleicht nochmal für uns zusammenfassen, worum es bei diesem Referendum geht und was ist die Lage der Christen in dieser Gemengelage?
Also bei dem Referendum geht es eben darum, was die Kurden schon lange wollen, nämlich dass ihr Territorium unabhängig wird. Bislang gibt es ja das autonome kurdische Gebiet im Nordosten des Iraks, aber die Kurden möchten die Unabhängigkeit. Sie haben sich in letzter Zeit weit über ihre eigentlichen offiziellen Grenzen hinaus ausgedehnt. Sie besetzen wohl schon seit einiger Zeit Kirkuk. Da geht es natürlich um Öl. Und es ist ganz klar, dass das natürlich Bagdad weniger gefällt. Die Position der Christen ist dort sehr bescheiden. Man hat auch vermieden, sich mit uns über dieses Thema zu unterhalten. Also ich selber bin erst durch ein Plakat darauf aufmerksam geworden in der Ninive-Ebene, worauf stand "Say yes to the referendum on the 25th of September 2017". Und für die Christen ist es schlimm, egal was sie machen. Stimmen sie dafür, haben sie Bagdad gegen sich. Stimmen Sie dagegen? Haben Sie die Kurden gegen sich? Geht das Referendum positiv aus? Ist damit zu rechnen, dass die Türkei nicht zuschauen wird, wenn es auf einmal ein unabhängiges Kurdistan geben wird?
Also die Christen zwischen allen Stühlen. Und natürlich, Sie haben Mosul angesprochen, wo die Kämpfe noch andauern oder zumindest noch im Gange sind.
Die Befreiung ist
oder
noch,
die
im
Befreiung
Gange,
noch im Gange ist.
Denn es gibt ja immer noch Extremisten in den Häusern versteckt. Und ob das jetzt IS-Kämpfer oder andere islamistische Extremisten sind, auf jeden Fall sind sie gefährlich für die Bevölkerung, vor allem für die christliche Bevölkerung.
Was schon ein Schritt weiter ist, sind diese Dörfer in der Ninive-Ebene. Dort ist aber die Situation so, dass oft kein Stein auf dem anderen ist. Sie waren, glaube ich, in einem der am schwersten zerstörten Dörfer. Wie ist die Lage dort? Können Sie das für uns beschreiben?
Ja, wir waren in drei verschiedenen Orten. In Tel Skuf, das ist der am meisten wieder aufgebauteste Ort. Dort war die Lage, wie ich finde, relativ erfreulich. Es waren überall Arbeiten im Gange. Trotz 50 Grad Hitze waren Straßenbauarbeiten im Gange. Man sah große Bagger und große Betonmisch-LKWs. Man sah Leute mit Schubkarren, mit Schaufel in der Hand, mit Hammer etc., um die Straßen und die Bürgersteige wiederherzustellen. Man sah Leute, die an ihren Läden rumwerkelten, um sie wieder instand zu setzen. Wir waren in der Kirche St. Georg in Telskuf. Dort waren 5 junge Männer damit beschäftigt, verschiedene Schweißarbeiten durchzuführen, standen auf Gerüsten. Die Kirche war in vielen Teilen schon wieder neu ausgemalt, also sah schon wieder ganz ansehnlich aus, auch wenn man natürlich mitbekommen hat, es ist eine Baustelle. Was ich sehr beeindruckend fand, waren 14 junge Leute, die die ganze administrative Arbeit machen, sprich katalogisieren, welches Haus ist zerstört, in welchem Grad, was muss getan werden, damit das Haus wieder bewohnbar wird und wie müssen dann die Arbeiter eingeteilt werden. Diese jungen Leute arbeiten 10 bis 12 Stunden am Tag und das ohne Geld dafür zu bekommen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn sie dieses entsetzliche Flüchtlings- oder Vertriebenenleben mitgemacht haben, wie ich es mehrfach gesehen habe in der Vergangenheit in Ankara, einem Stadtteil von Erbil, dann werden sie jetzt froh sein, eine sinnvolle Aufgabe zu haben und nicht mehr oder weniger etwas vor sich hin vegetieren zu müssen in fürchterlichen Umständen.
Das scheint also viel Aufbruch, viel Neubeginn. Es gibt ja auch ein Komitee, das das Ganze organisiert. Können Sie uns da erklären, was steckt da dahinter?
Ja, der Aufbau der Ninive-Ebene ist natürlich ein Riesenprojekt. Also es geht dort um rund 250 Millionen Euro und das ist etwas zu groß für Kirche in Not. Wir helfen zwar viel. In Karakosch werden gerade allein mit Mitteln von Kirche in Not 300 Häuser wiederhergestellt. 244 davon sind schon fertig. Die restlichen werden in den nächsten 10 Tagen fertig werden. Aber eben, weil das Gesamtprojekt, alle Ortschaften in der Ninive-Ebene wieder bewohnbar zu machen, dass die Christen zurück können, zu groß für uns ist. Deswegen gibt es ein unabhängiges Komitee, wo wir die Initialzündung zugegeben haben, damit auch andere Organisationen dort ihr Geld geben können, auch aus anderen Teilen der Welt natürlich, um den Wiederaufbau voranzubringen.
Und ich glaube, das ist ja auch eine Zusammenarbeit mit verschiedenen christlichen Konfessionen.
Das stimmt, das ist auch eine Zusammenarbeit mit verschiedenen christlichen Konfessionen, der syrisch-katholischen, der syrisch-orthodoxen und der chaldäisch-katholischen Kirche vornehmlich. Es ist natürlich ein großes, auch schönes ökumenisches Projekt, ganz klar.
Das ist natürlich auch eine in diesem ganzen Schweren ein Erfolg, dass die christlichen Konfessionen zusammenarbeiten, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht Spannungen geben würde. Aber trotzdem, hier die Zusammenarbeit, das ist gut zu sehen.
Und es kommt den Menschen zugute. Sie waren Sie haben erzählt, in einem wieder aufgebauten Dorf. Haben Sie dort auch Rückkehrer getroffen? Wie geht's denen? Wie leben die?
Ja, wir waren in verschiedenen Häusern mit verschiedenen Rückkehrern. Bei einer Familie, da hatte der Sohn in der Zeit, als die Leute nicht in ihrem Ort wohnen konnten, die Zeit genutzt. Er war in Kirkuk und hat ein Jahr lang Pharmazie studiert und möchte sein Studium auch gerne fortsetzen. Aber er weiß nicht, wie es nach dem Referendum Ende September weitergeht und überlegt deswegen, nach Bagdad zu gehen. Sein Vater ist sowas Ähnliches wie Elektrotechnikingenieur. Er hilft jetzt bei diesem Wiederaufbaukomitee, das es in diesem Ort gibt, zusammen mit diesen 14 jungen Leuten. Ich vermute, er wird beraten, wie man in den einzelnen Häusern die Stromversorgung wiederherstellen kann. Also er ist morgens hat er eine Beschäftigung und nachmittags arbeitet er auch freiwillig ehrenamtlich bei diesem Komitee mit. Dann waren wir bei einer Familie, da hatte der junge Vater angefangen, ein Haus aufzubauen, wurde dann unterbrochen durch den IS und er ist jetzt dabei, das Haus restlich fertigzustellen. Was ganz oft wohl passiert ist, das wurde uns von verschiedenster Seite, nicht nur in Telskuf, auch in Karakosch berichtet, dass die Häuser in aller Regel, wenn sie nicht ausgebrannt wurden, geplündert wurden. Es wurden sogar Türen und Fenster mitgenommen. Bei manchen Häusern konnte ich die herausgerissenen Türen selber sehen. Dieser junge Mann war natürlich sehr ärgerlich, vor allem, was wohl auch ganz oft passiert ist, dass die Muslime, es müssen nicht immer IS-Kämpfer gewesen sein, nicht nur außen an den Mauern der Grundstücksgelände, sondern auch in den Häusern, an den Wänden islamische Sprüche geschrieben haben, sodass die ganzen Wände eben auch sowieso neu gemacht werden müssen. Er war dabei, einen Teil seines Hauses neu zu streichen. Er hat sich ansonsten verkünstelt an dem Haus mit Kacheln. Wunderschön. Dann haben wir eine andere Frau getroffen in Telskuf, Jahrgang 1937, 80 Jahre alt. Sie hat uns erzählt, sie war die Letzte, die vor dem IS fliehen konnte. 20 Personen sind nämlich zurückgeblieben und haben mit in dem Haus gelebt, in dem der IS in diesem Ort regiert hat. Und diese Frau, die ist am 6. August als Letzte, weil schon alle Autos weg waren, zu Fuß um 23:30 nachts in den nächstgelegenen Ort geflüchtet und dann weiter. Und sie war jetzt zurück. Ihr Haus ist zerstört bis auf einen Raum und in diesem Raum haust sie. Und man muss wirklich dazu sagen, hausen, wie es dort aussah. Bei den anderen Familien, wo ich gewesen bin, sah es dagegen recht normal aus für die Wohnverhältnisse, wie ich sie 2012 vor dem IS selber im Nordirak erlebt habe.
Wie geht es weiter im Nordirak? Das ist heute das Thema unserer Sendung. Die päpstliche Stiftung Kirche Not engagiert sich sehr stark beim Wiederaufbau christlicher Dörfer in der Ninive-Ebene. Und wie dieser Aufbau vorangeht, verrät uns heute Karin Maria Fenbert, die Geschäftsführerin des Hilfswerks, die den Nordirak in den vergangenen Jahren mehrfach besucht hat.
Nach wie vor halten sich ja viele Binnenflüchtlinge aus der Ninive-Ebene im Norden des Irak auf. Sie haben es ja angesprochen, im kurdischen Teil des Irak. Wie geht's denen und was sind da die Schwerpunkte, wie Kirche in Not oder andere Organisationen dort helfen?
Ja, das ist natürlich die Lage der Leute, die eben noch nicht zurückgekehrt sind. Wir helfen im Moment noch zweigeteilt. Nämlich die Vertriebenen werden weiterhin mit Nahrungsmittelhilfe unterstützt, mit Unterstützung bei Schulgebühren, mit Unterstützung bei Mietzahlungen, wahrscheinlich hin und wieder auch für Strom- und Wasserleistungen. Aber unser Ziel ist natürlich langfristig, die Leute mehr zu unterstützen bei ihrer Rückkehr, weil wir die Vertriebenen nicht auf ewig unterstützen können im Nordirak. Es gibt auch viele, die zurück wollen. Aber es gibt auch Kräfte, die versuchen, diese Rückkehr zu verhindern, aus verschiedenen Gründen. Was auch zu beobachten war, ähnlich wie in Aleppo, aber nicht ganz so stark, dass Leute zurückkehren in den Irak. Ich selber habe mit einem Mann gesprochen, seine Familie hat 6 Monate in der Slowakei gewohnt, aber weil er dann beschlossen hat, dass die Lage für ihn dort jedenfalls wirtschaftlich auch zu unsicher ist, ist er zurückgekehrt. Aber die große Gefahr ist eben jetzt, wenn die Menschen zurückkehren in ihre Dörfer, in ihre Ortschaften, in der Ninive-Ebene, wenn sie langfristig keine Perspektive haben, um bleiben zu können, werden sie dennoch gehen. Deswegen ist es wichtig, weiterzuhelfen und zu beten, dass am 25. September dieses Referendum irgendein Ergebnis produziert, auch wenn das im Moment wenig wahrscheinlich erscheint, dass irgendeine friedliche Lösung erlaubt. Was mir da Hoffnung macht, am 25. September ist der Gedenktag von Nikolaus von der Flüe. Dieses Jahr ist besonderes Festjahr, 600 Jahre Nikolaus von der Flüe. Ich hoffe, er hält ordentlich Fürsprache als Friedenspatron auch im Irak und nicht nur für die Schweiz.
Also nicht nur ein Schweizer und europäischer Friedenspatron, sondern auch für den Nahen Osten. Sie haben das angesprochen, helfen und beten. Man fragt sich ja immer, wenn man dieses unfassbare Leid der Menschen dort im Irak sieht. Deshalb meine letzte Frage. Was hilft diesen Menschen der Glaube in dieser Situation? Ist die Kirche eine Versorgungsstelle oder ist es mehr? Was konnten Sie in Erfahrung bringen?
Es ist sicher teilweise in den letzten Jahren zu einer Versorgungsstelle geworden. Deswegen sind wir auch darum bestrebt, die Leute zurückzubringen in ihre Ortschaften, damit sie nicht zu ständigen Bettlern werden und damit auch einen Teil ihrer Würde verlieren, indem sie nur noch sich als Bittsteller sehen und deswegen auch alles erwarten von der Kirche, sondern sie in die Lage zu versetzen, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Wie sie damit umgehen, das wird sicher noch länger dauern, bis die Wunden geheilt sind, nicht nur mit den Erlebnissen mit dem IS, Viele Christen haben ja auch erfahren, dass ehemalige muslimische Nachbarn, mit denen sie glaubten, jahrzehntelang irgendwie gut zusammenzuleben, dass sie plötzlich ihre Häuser geplündert haben. Und das wird nicht von heute auf morgen aus den Köpfen verschwinden. Vielleicht dazu noch eine Geschichte aus Aleppo. Ich hatte vorhin schon Schwester Annie de Merjan erwähnt, diese sehr rührige Ordensfrau, die in Aleppo, in Homs und in Damaskus hilft. Diese Schwester hat drei Brüder. Zwei davon wurden Anfang des Bürgerkriegs in Syrien entführt, nicht vom IS, sondern von der Al-Nusra-Front und einer anderen extremistischen Gruppierung. Zwar jeweils nur einen Tag, aber wurden dabei so zugerichtet, dass der eine Bruder von ihr 3 Monate brauchte, um überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Und bei dem anderen war es wohl ähnlich. Dem einen Bruder wurde dann gedroht, durch die Extremisten als nächstes seine Kinder zu entführen, weswegen er dann beschlossen hat, nach Frankreich zu gehen. Die Schwester erzählte mir, der andere Bruder, wie er das schafft, damit fertig zu werden, auf meine Nachfrage hin. Er betet sehr, sehr viel. Aber er hat absolut natürlich ein Trauma.
Ja, klar.
Und das ist etwas, was uns ein Anliegen ist. Da sind wir aber noch ein bisschen am Beginn in Syrien. Wir suchen nach einem Geistlichen, der dazu in der Lage ist, fähig ist und das heißt genügend Fremdsprachen kann, wenigstens eine außer Arabisch, dass wir den nach Rom schicken können zu einem Spezialstudium für 4 bis 5 Jahre, wo er lernt, wie man speziell mit Kriegstraumatisierten umgeht, um dieses Wissen dann vor Ort an Helfershelfer in Syrien weiterzugeben und den Menschen aus ihren Kriegstraumata zu helfen. Das wird eine große Aufgabe bleiben.
Also nicht nur die Wunden der Zerstörung, sondern auch die Wunden der Seele zu heilen. Dazu trägt Kirche Not auch mit dieser Hilfe bei. Frau Fenberg, danke für diese direkten und interessanten Einblicke. Gottes Segen und auf Wiedersehen.
Über die Situation im kurdischen Gebiet des Irak haben wir heute gesprochen mit Karin Maria Fenbert, Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland. Die Fragen stellte ihr Tobias Lehner. Und Sie haben es selbst gehört, vieles ist dort schon erreicht worden beim Wiederaufbau. Noch mehr aber muss natürlich getan werden. Und wenn Sie sich für diesen Marshallplan von Kirche in Not für den Irak interessieren, gehen Sie bitte einfach auf die Internetseite des Hilfswerks unter www.kircheinnot.de und dann finden Sie ganz oben einen Link zu diesem Plan für den Wiederaufbau mit allen Informationen und auch mit allen Hilfsmöglichkeiten, die Sie unterstützen können. Gerne können Sie sich natürlich aber auch direkt bei Kirche in Not informieren. Rufen Sie an unter 089 für München 6424888 und die 0. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag, liebe Hörer. Machen Sie es gut, eine gute Zeit bis zum nächsten Mal, wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.